Und dies ist die Radio 1 Medienmagazin-Ausgabe vom 21. Januar 2012. Und in dieser Woche, ich hatte ja eingangs darauf hingewiesen, gab es ein Video auf YouTube, ungewöhnlicherweise, das mittlerweile jetzt 516.041 Mal angeklickt wurde. Und Thilo Jung, hast du es auch schon gesehen, geklickt? Hörst du zu diesen?
Ja, ich war einer der Ersten. Aber ich habe es im Laufe der Woche noch 2-3 Mal gesehen, aber ansonsten nicht so viel mit befasst.
Mich hat das ehrlich gesagt überrascht, dass die Kollegen dort zu solch einem Mittel gegriffen haben, weil im Jahre 2006, als ich Dr. Alexander Wabitz gratulieren konnte, als er Generaldirektor wurde, oder wie es damals hieß, bestellt wurde als Generaldirektor, am 01.01.2007 ist er es dann erst geworden, sagte er mir, weil er als Hoffnungsträger gegen Parteieneinfluss stand, Folgendes.
Ist so gewesen, dass hier eine relativ breite Gruppe von Stiftungsräten aus verschiedensten Richtungen, Parteien sich gefunden hat, die gesagt hat, ich sollte kandidieren und meine Kandidatur unterstützt hat. Und das war sicher ein von Gedanken getragen einer gewissen Erneuerung im ORF. Und nachdem es eben nicht von einer einzelnen Gruppe angetrieben war, sondern sehr breit war, war auch von vornherein klar, es kann nicht hier jeder sich was wünschen, das geht sich nicht aus.
Soweit also Dr. Alexander Wabitz im Jahre 2006. Er hat dann offensichtlich mit einer Personaldebatte etwas angeschoben, was die Kollegen beim ORF dann irritiert hat. Und hören wir noch mal ganz kurz in dieses Video hinein.
In den Redaktionen werden aus finanziellen Gründen Dienstposten eingespart, und zwar in einem Ausmaß, das längst unerträglich ist.
Gleichzeitig ist offenbar genug Geld vorhanden,
wenn es darum geht, neue Stellen zu schaffen,
um politische Absprachen zu erfüllen.
Bisher die geplanten Postenbesetzungen als politisch ausgehandelt angesehen werden,
hat auch die öffentliche Diskussion in den vergangenen Wochen klar gemacht.
Weil der Eindruck entsteht,
die Unabhängigkeit des ORF
sei nicht mehr gegeben,
halten wir das Vorgehen der ORF-Geschäftsführung in hohem Maße für unternehmensschädigend.
Also der Vorwurf nicht nur Parteieneinfluss, sondern unternehmensschädigend. Ich konnte mich mit dem Wirtschaftsredakteur der ZIP, der Zeit im Bild, der Nachrichtensendung dort beim österreichischen Fernsehen und Redakteurssprecher per Voice-over-IP unterhalten, und ich fragte ihn gestern, was denn eigentlich wirklich der Anlass war für diesen spektakulären Aufruhr, weil ich, also diese Personalie, dass jemand Büroleiter wird, der irgendwie mit der SPÖ in Verbindung gebracht wird, nicht erstmal so vordergründig als Parteieneinfluss Einfluss für mich gesehen habe.
Ja, das schaut vielleicht nur aus der deutschen Perspektive nach einem kleinen Anlass aus. Für uns war das natürlich schon eine Riesengeschichte. Der junge Mann, 25 Jahre alt, hat die letzten 2 Jahre im Aufsichtsratsgremium des ORF die Fäden für die SPÖ gezogen und hat die Wiederwahl von Alexander Wabitz orchestriert. Und wenn jetzt jemand direkt aus der SPÖ, aus der Mitte der SPÖ in die Generaldirektion kommt, in das Herzen des Unternehmens, wo alle Informationen zusammenlaufen, ist das natürlich ein Grund, dass man da sehr skeptisch ist als Journalist, weil hätte Zugriff gehabt jeden Tag am Nachmittag auf unsere Sendelisten im gesamten Programm. Und ich möchte mir nicht vorstellen, was passiert wäre an Interventionen, wenn die SPÖ jeden Tag sieht, was berichtet denn die Zeit im Bild, das ist so wie die Tagesschau in Deutschland, die wichtigste Nachrichtensendung in Österreich, denn so über das politische Geschehen in Österreich. Das ist etwas, wo man als Journalist natürlich dagegen sein muss. Und die andere Seite ist, selbst wenn das alles nicht passiert wäre, allein wenn der Eindruck entsteht bei unseren Zuschauern und Zuhörern, der ORF ist nicht objektiv, der ORF ist in der Hand der Parteien und die können dort Personal hin und her schieben, wie sie wollen, dann werden sie uns unsere Berichte nicht mehr glauben. Und das wollen wir natürlich nicht.
Aber warum haben Sie diese Möglichkeit gewählt, an die Weltöffentlichkeit via YouTube zu gehen, also mit Hilfe des Web 2.0? Haben Sie im Hause keine starke Gewerkschaft?
Der Protest war unabhängig von der Gewerkschaft, sondern wir haben uns da auf die Redakteursprecher konzentriert. Und in Wahrheit ist der Protest ja extrem stark gewachsen. Angefangen hat alles am 23. Dezember mit einer Presseaussendung vom Generaldirektor, in der mit einem Satz erwähnt wurde, dass der junge Mann in Zukunft sein Büroleiter werden soll. Und dann überlegen sie sich nicht große Strategien, sondern dann gibt es einmal große Aufregung, dann wird telefoniert, ge-SMS't und gemailt. Und wir sind dann 2 Strategien gefahren. Das eine ist, es hat eine sehr scharfe Presseaussendung des gewählten Redakteursrates gegeben, dem ich angehöre, wo wir gesagt haben, wir wehren uns gegen jede Form von Postenschacher. Und das zweite, was sich parallel getan hat, ist ein E-Mail, das an diesem Tag 50 Redakteure unterzeichnet haben, das ebenfalls ein sehr scharfer Protest war, das wir dem Generaldirektor direkt geschickt haben, das dann auch seinen Weg an die Öffentlichkeit gefunden hat. Also am ersten Tag ein sehr klassischer Protest via Mail und via Presseaussendung. Und dann ist es uns darum gegangen, wie verhindern wir die ganze Geschichte. Der ursprüngliche Plan, nämlich am 23. Dezember etwas bekannt zu geben und da sperrt das Land zu, da sitzen dann alle unterm Weihnachtsbaum und Skifahren und ein bisschen Weihnachtskekse essen und dann am 9. Jänner das Land wieder aufsperrt und alle sind aus dem Urlaub zurück, ist die Personalie Fakt geworden und der junge Mann sitzt bereits in seinem Büro, dann gibt es auch keine großen Proteste mehr. Dieses Kalkül ist ganz offenbar nicht aufgegangen, weil Journalisten wissen, auch in den Feiertagen erscheinen Zeitungen. Während Kaufleute glauben, das Land macht zu, wissen Journalisten, jeder ist um jede Geschichte froh und in den Feiertagen werden die Zeitungen ganz besonders genau gelesen. Das heißt, wir haben uns dann schon strategisch überlegt, wer gibt welche Interviews, wie fädeln wir jetzt am besten ein, dass die Sache am Kochen bleibt. Und wir haben relativ schnell herausgefunden, es gibt ein rechtliches Problem. Dieser Posten wurde nämlich nie ausgeschrieben und das ist im ORF-Gesetz verpflichtend vorgesehen, dass jeder Leitungsposten ausgeschrieben werden muss und dass Frauen, die entsprechend qualifiziert sind, der Vorzug zu geben ist bei ihrer Bewerbung. Und auf das haben wir uns aufgehängt und dann haben wir sehr schnell das Web 2.0 verwendet, nämlich Twitter ganz konkret, und haben aufgerufen zu Massenbewerbungen. Und da haben sich an die 3000 Leute dann, natürlich zu einem großen Teil Spaßbewerbungen, aber es haben sich wirklich tausende Leute auf diesen Posten beworben, weil klar war, da geht es nicht um Qualifikation, sondern da geht es nur um Postenschacherei.
Aber Ihr Generaldirektor stand von Anfang an als Hoffnungsträger für einen Neuanfang ohne Parteieneinfluss, als er die Wahl 2006 für sich entschied. In einer Presseerklärung, wie es bei Ihnen heißt, Presseaussendung, hat er nun diese Woche erklärt, ich nehme für mich in Anspruch, in den vergangenen Jahren einen Kulturwandel im Unternehmen eingeleitet zu haben, der sich neben der uns allgemein attestierten journalistischen Freiheit und Unabhängigkeit auch darin äußert, dass angstfrei und offen Sorgen und Kritik artikuliert werden können. Wieso hat man von außen so einen widersprüchlichen Generaldirektor wahrgenommen? Wieso dieser von Ihnen beschriebene Konflikt des Eindrucks einer Parteiferne des ORF?
Da gibt es zwei Ebenen. Da gibt es die Management-Ebene und die journalistische Ebene. Auf der journalistischen Ebene waren die letzten 5 Jahre unter Alexander Wrabetz getragen von einem großen, breiten Maß an Freiheit in der Berichterstattung. Das, was wir die Jahre davor nicht hatten, nämlich massiven Einfluss und sehr viel Druck vor allem von der Regierung ÖVP damals unter der schwarz-blauen Regierung, das hatten wir die letzten Jahre überhaupt nicht. Und das ist etwas, was man dem Generaldirektor hoch anrechnen muss, dass er das ermöglicht hat. Aber gleichzeitig gibt es die zweite Ebene im Management. Da hat er eben versucht, offensichtlich jeder Partei entgegenzukommen und Versprechungen einzulösen und Postenbesetzungen so durchzuführen, dass die politischen Parteien zufrieden sind. Und da deswegen auch unser Protest. Der Anschein der Parteilichkeit reicht ja schon aus, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk unglaubwürdig wird.
Nochmal zurück zu Ihrem ORF-Protestvideo. Das Video vereinigt ja nicht nur, ich sag mal, inhaltliche Komponenten, sondern auch ästhetische. Also die Montage von über 50 ORF-Mitarbeitern, die im Prinzip ein Statement abgeben, zeigt also auch sehr eindrucksvoll, dies ist keine Einzelmeinung. Es gab aber immer mal wieder ORF-Mitarbeiter, die öffentlich Haltung zeigten. Ob das zum Beispiel Ihr ehemaliger ZIP-Anker Robert Hochner ist oder auch Ihr jetzt Präsentator Armin Wolf, der 2006 schon sagte:
Aufklärerischer, kritischer und spannender Journalismus, den wir uns doch alle für den ORF wünschen, braucht neben Kompetenz, Urteilsfähigkeit und Engagement vor allem eines: Unabhängigkeit und kritische Distanz. Wenn sich also eine Partei, und ganz egal welche, das ist mir schon wichtig, wenn sich also eine Partei ganz besonders für bestimmte Personen stark macht, dann sollte einen das grundsätzlich misstrauisch machen, sehr misstrauisch sogar. Für unabhängige und kritische Journalisten machen sich üblicherweise keine Politiker stark. Parteien wünschen sich normalerweise Parteigänger.
Wie gesagt, es gab immer mal wieder Einzelmeinungen. Ist nun dieser kollektive öffentliche Protest eine neue Qualität am ORF?
Was sich schon geändert hat, ist, dass die Leute nicht mehr in der Kantine sitzen und die Zustände bejammern und sagen, wie furchtbar das alles ist, was die politischen Parteien da möchten von uns, sondern dass es auch eine Form des organisierten Widerstands gegeben hat. Das Interessante bei dieser Sache war, wie sehr das Web 2.0 da eine Rolle gespielt hat. Auf der einen Seite, Armin Wolf und ich sind sehr stark auf Twitter vertreten und via Facebook hat sich dieses Video dramatisch verbreitet, auch irgendwie der Aufruf, sich zu bewerben auf den ausgeschriebenen Posten als Leiter, als Büroleiter von Generaldirektor Wrawetz. Das ist ebenfalls über Social Media gegangen. Und durch Web 2.0 wird das natürlich leichter zu organisieren und es ist einfacher, die Dinge dann zu kanalisieren. Was mich extrem überrascht hat in diesen vergangenen 4 Wochen des Protestes, war eines. Wir haben eine Unterschriftenaktion und zwar ganz klassisch, wirklich auf einer Liste, wo jeder Redakteur seinen Namen draufschreiben konnte, verteilt über die Redakteursprecher von allen Landesstudios für alle angeschlossenen Stationen, die der ORF hat, Radio, Fernsehen, online, überall. Und insgesamt haben da 1300 Journalisten unterschrieben. Das sind 75% aller Journalisten, die für den ORF arbeiten. Das hat aber medial viel weniger Aufmerksamkeit erregt als dieses Protestvideo, an dem sich 55 Journalisten beteiligt haben. Das hat viel mehr Wind gemacht und das war, glaube ich, letztendlich auch so die Begründung dafür, dass man gesehen hat, okay, der öffentliche Druck wird derart groß, weil Hunderte und mehr als 1000 Kommentare waren, die sich sehr stark mit uns solidarisiert haben und gesagt haben, endlich beweisen die Journalisten irgendwie da Mut und stehen auf und wollen sich das nicht mehr gefallen lassen.
Und zu diesen Mutigen, zu denen, die aufgestanden sind, gehört Dieter Bornemann. Er ist Wirtschaftsredakteur bei der ZIP2 in der Nachrichtenredaktion des österreichischen Fernsehens. Und er ist auch zu erreichen natürlich weiterhin bei Twitter unter Dieter Bornemann, ein Wort. Dieter Bornemann und davor noch das Ad-Zeichen. Wenn Sie bei Twitter sind, dann wissen Sie das.